Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärchergeräte. Mehr unter dlc-lies.ch oder demnächst an der Liesbo.
Willkommen zu Klartext, dem Aschu-Talk auf Radio Kanal 3, aschu.ch und allen gängigen Podcast-Plattformen. Heute zu Gast eine waschechte Bielerin, eine erfolgreiche Politikerin, die bis ins Bundeshaus gearbeitet hat und mal fast wäre Bundesrätin geworden. Willkommen bei uns, Christine Berli.
Grüß dich, Cimino.
Schön, seid ihr da.
Freut mich auch.
Ich stelle immer eine Frage gegen am Anfang allen meinen Gästen. Der Podcast oder die Sendung heisst Klartext. Wo, findet ihr, Frau Berli, müsste man mehr Klartext reden?
Mir dünkt, im Moment wäre es scheinbar wichtig, dass man ganz klar würde sagen, dass zu jeder Demokratie auch ein Rechtsstaat gehört. Und dass Recht nicht irgendeine wilde Ausgeburt von Bürokratie ist, sondern dass das eigentlich die Spielregeln sind, die Freiheit erst ermöglichen. Auch freie Meinungsäußerung übrigens. Und dass man auch kein Spiel, kein Fußballspiel, kein Volleyballspiel ohne Regeln machen kann. Und man kann auch keine Demokratie ohne Recht machen.
Warum sagt ihr das?
Im Moment scheint mir, dass das Recht einfach ein bisschen unter die Räder kommt. Mhm. Dass auch international gesehen, in der grossen Geopolitik, man sich an nichts mehr hält. Und wenn man sich nicht mehr zurecht hält, dann wird nur noch die Macht wichtig, das Recht vom Stärkeren, und das ist sehr gefährlich.
Wir werden sicher auch von all dem noch reden in der nächsten Stunde. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ihr seid in Biel geboren, 1953, auch in Biel aufgewachsen, zusammen mit zwei Schwestern. Ihr habt das Wirtschaftsgymnasium gemacht und dann habt ihr das Jus-Studium in Bern beendet. Ihr habt das Anwaltspatent 1978 gemacht und habt ziemlich schnell eine eigene Praxis gehabt als junge Anwältin. Ihr habt eure politische Karriere gestartet im Bieler Stadtrat mit 27 für die FDP, nachher, also 1980 ist das gewesen, nachher der Bernische Grossrat von 1986 bis 1991, dort seid ihr auch Fraktionspräsidentin gewesen. 1991 die Wahl in Ständerat für den Kanton Bern. Auch dort seid ihr Fraktionspräsidentin gewesen von der FDP. Am 10. Dezember 2003 schliesslich habt ihr euch zur Wahl im Bundesrat gestellt. Für die Nachfolge von Kasper Villiger gewählt ist der Appenzeller Hans-Rudolf Merz geworden. Da werden wir sicher auch noch darüber reden. Ihr habt euch in ganz vielen Organisationen engagiert. Eine kurze Auswahl. Ihr seid lange Zeit Vizepräsidentin vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, Präsidentin von Pro Juventute, Präsidentin von der Solothurner Filmtag, Direktorin vom Technikum Biel, Präsidentin Swiss Medic. Ihr seid im Verwaltungsrat von der Rentenanstalt und. Also ganz viel. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein, das ist ja nur ein Zeichen von Alter, wenn man so viel aufzählen kann.
Und also sehr viel habt ihr erreicht in eurem Leben und es freut mich sehr, seid ihr jetzt da. Christine Berli, warum seid ihr Mitglied geworden von der FDP?
Weil ich wirklich der wohl gefärbte Liberale bin, wenn dem so sagen. Und für mich ist einfach Liberalismus gesehen, dass man das Individuum im Mittelpunkt stellt und von dort ausgeht, aber nicht vergisst, von dort nachher auf das Wohl von der Gemeinschaft zuzusteuern. Also, es gehört immer Freiheit und Verantwortung zusammen, es gehört Verantwortung für die Gemeinschaft zusammen und es gehört etwas dazu, was man eigentlich auch schon bei der Frage nach dem Klartext hat können sagen, nämlich, wenn man Klartext reden will, muss man auch zulassen. Also, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, eben auch den anderen, die Klartext reden können, zuzulassen und zudem auch eigentlich immer aufeinander zuzugehen, im Wissen, der könnte eben auch mal Recht haben. Das ist für mich auch ganz ein wichtiger Teil vom Liberalismus. Dass man auch die Argumente vom anderen ernst nimmt und unter Umständen auch inspiriert ist, seine eigene Meinung zu ändern.
Mhm. Ist nicht das viel passiert, dass ihr wirklich auch effektiv Argumente gehört und dann gefunden, das war jetzt zwar nicht meine Überzeugung bis jetzt, aber das ist eigentlich etwas, der hat Recht.
Das passiert mir häufig. Ja, ist mir viel passiert und passiert mir auch jetzt. Dass ich sage, das ist wirklich bedenkenswert. Vielleicht übernehme ich nicht das ganze Argument, aber ein Teil davon, einen Traum aufnehmen und an dem weiterdenken. Ich glaube, nur so kommt man vorwärts und weiter und kann auch seine eigene Meinung wieder festigen.
Ihr sagt, ihr seid eine in der Wohle gefärbte Liberale, aber der Liberalismus, wie ihr ihn empfindet oder wie ihr auch findet, das ist eigentlich der Liberalismus, der den Freisinn in der Schweiz auch verkörpert. Ist das heute immer noch so? Findet ihr den Freisinn in der Schweiz verkörpert den Wert noch?
Das ist immer eine schwierige Frage. Also ich würde nie können und wollen zu einer anderen Partei gehen. Aber es ist natürlich völlig klar, dass ich nicht alles bombenmässig gut finde, was der Freisinn macht. Also im Moment zum Beispiel finde ich, sie müssten viel klarer Position beziehen für die neuen Bilateralen. Es stört mich, dass man hier so hin und her eiert und eigentlich sich gar nicht richtig positionieren kann. Es gibt immer wieder Sachen, die ich nicht so gut finde, aber grundsätzlich ist das gleich meine Partei.
Die liberale Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die ist vor kurzem sehr heftig kritisiert worden, weil sie die Rede vom amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance gelobt hat. Also nur einen Teil von der Rede, muss man sagen. Sie hat gesagt, der Teil, den er sich an der Münchner Sicherheitskonferenz für Free Speech, für Meinungsäußerung hat stark gemacht und auch den Europäer ein bisschen zu Gewissen geredet hat, das hat sie eine sehr liberale Rede gefunden. Was sagen Sie zu der Kritik jetzt an der Parteikollegin KKS?
Also persönlich habe ich es eine sehr ungeschickte Aussage gefunden, weil die Rede war natürlich vollgespickt mit nicht nur Wahrheiten, sondern Halbwahrheiten. Und zudem hat man müssen schauen, aus was für einer Ecke das sie kommt. Also wenn man namentlich weiss, dass der Präsident Trump ihm nicht genehme Journalistinnen und Journalisten von seinen Pressekonferenzen ausschließt, dann dünkt es mich schon gerade ein bisschen vermessen, wenn nachher sein Vizepräsident nach Europa kommt, den Europäer kommt, die Fitte lesen. Von dem her hat die gegenseitige Aussage sicher nicht gemacht.
Ihr habt eure Karriere 1980 angefangen, im Bieler Stadtrat. Ihr seid dann 27, eine junge Frau. Wie war das für eine junge Freisinnige im Bieler Stadtrat 1980?
Es war gut. Ich bin dann nachgerutscht für einen Parteikollegen, der aus dem Stadtrat raus ist. Ich habe mich wohl gefühlt. Es war auch an sich eine gute Zeit, weil man dann auch junge Frauen eigentlich hat gebraucht und wollen in den Rat. Und für mich ist eigentlich in jedem Rat, auch im Grossrat nachher und im Ständerat besonders, hat es immer eine gute Kameradschaft gegeben. Ich habe auch fast aus jeder von diesen Zeiten noch ein paar Leute, die mich begleitet haben durch das ganze Leben, also Kolleginnen und Kollegen, die man Kontakt behalten. Von dem her ist es durchaus eine positive Erfahrung.
Man vergisst ja manchmal, oder? 1980 haben eigentlich Frauen in der Schweiz erst seit 9 Jahren das Stimm- und Wahlrecht gehabt. Ihr habt vorhin gesagt, man hat dann junge Frauen auch wollen in der Politik. Also hat man ein bisschen von dem profitiert. Hat man gesagt, so, jetzt will man ein bisschen die jungen Frauen fördern, weil die sind noch nicht so lange, können die überhaupt irgendwie mitmachen?
Ich denke schon, dass man hat, gut, ich weiß nicht, ob das dann schlussendlich ein Vorteil war, der massgeblich war, aber man hat sicher wollen Frauen haben in den Parteien, in den Fraktionen. Und namentlich auch dann, als ich nachher eine Kandidatin sein für den Ständerat, war, glaube ich, schon der Wille gewesen, dass man eine Frau wollte in diesem Ständerat. Meine Gegenkandidatin dann war schon Leni Robert. Ja. Und da war der Freisinn ja wirklich fast gezwungen, eine Frau aufzustellen, wenn er überhaupt eine Chance hatte, dass ein Ständeratssitz wieder von einem Freisinnigen besetzt wird. Also dort muss ich sagen, habe ich vielleicht schon profitiert.
Ich habe all die Interviews gelesen von euch, die zum Teil auch das Bieler Tagblatt gemacht hat, und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ihr habt mich dort recht oft müssen erklären, wie ihr das überhaupt macht. Ihr habt eine Anwaltskanzlei, dann wollt ihr neue Politik, dann habt ihr noch einen Ehemann gehabt. Also irgendwie habe ich wie so das Gefühl gehabt, ja, das war glaube ich auch nicht so ohne gewesen, oder, in dieser Zeit.
Es war nicht einfach, aber ich denke, das ist heute noch so. Also ich staune immer noch, dass Frauen in der Politik andere Fragen gestellt werden als den Männern. Also gerade die ganze Frage von der Familie, was macht ihr denn mit den Kindern? Wer schaut noch zu den Kindern? Ist das nicht eine grosse Belastung? Also all das sind immer noch frauenspezifische Fragen. Und das erstaunt mich schon nach mehr als 30 Jahren jetzt, dass das gäng noch gleich ist.
Ihr habt auch gesagt, ihr seid eigentlich gegen Frauenquoten. Das ist ja oft diskutiert worden, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber seid ihr das immer noch?
Ich denke, es ist den Frauen nicht förderlich, weil sie werden dann auch sehr schnell in eine Ecke gestellt. Es ist eben eine Quotenfrau. Und das ist nicht richtig. Frauen haben absolut Fähigkeit und Selbstständigkeit zu bestehen, ohne dass eine Quote nötig ist.
Der ganze Begriff Frau, Mann, das ist sich ja alles ein bisschen im Verschieben, hat man das Gefühl. Man redet von sehr viel mehr Geschlechtern auch. Und ich rede ab und zu auch mit Feministinnen oder Frauenrechterinnen von der früheren Generation. Und die sehen das skeptisch, weil sie einfach finden, hey, jetzt haben wir so lange irgendwie uns müssen, das erkämpfen, dass wir als Frauen wahrgenommen werden, dass wir als Frauen die Rechte haben. Und jetzt soll das irgendwie wie alles nicht mehr so gelten. Das gehöre ich. Wie dich positionieren zu dieser Frage?
Also ich verstehe die Frauen. Ich bin natürlich insofern nicht ganz eine Frau von der ersten Stunde, weil als ich volljährig geworden bin, hatte ich die Stimme und Wahlrecht gehabt. Ja. Also ich bin diesen Frauen auch sehr dankbar, was sie eingesetzt und gekämpft haben. Aber ich denke, die Zeiten ändern sich schon ein bisschen. Und es geht jetzt, und da bin ich auch froh, auf eine mehr partnerschaftliche Aufteilung von den Aufgaben zu euch, den Familien übrigens. Also wenn man die jungen Väter anschaut, heute hat schon etwas ist gelaufen. Also man sieht jetzt viel mehr junge Väter, die morgen Kinder in die Kita bringen oder so Sachen, die man früher nicht gesehen hat. Und ich glaube, dem darf man durchaus Rechnung tragen. Also es gibt sicher nach wie vor frauenspezifische Themen, wo man wirklich sich auch dafür einsetzen muss. Aber es gibt mehr Partnerschaftlichkeit. Und ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass man einfach zusammenarbeitet, oder? Und miteinander. Also jedes Team eigentlich sollte ein gemischtes Team sein. Weil weder reine Frauenteam noch reine Mannenteam können das ganze Spektrum abdecken.
Habt ihr eigentlich Mentorinnen in eurer politischen Karriere?
Also jemanden, den ich gerade als Mentorin angeben könnte, nein. Ich hatte immer wieder Leute, die mich unterstützt haben, aber nicht gerade so jemanden, der fix als meine Mentorin könnte bezeichnen.
Oder Vorbilder?
Ja, einfach die Frauen, die natürlich sich fest eingesetzt haben für das Frauenstimmrecht. Die Kolleginnen, die ich angetroffen habe, auch in den verschiedenen Räten, die ich war. Da habe ich auch immer geschaut, was machen sie, wie tun sie das und was nicht gut gedünkt hat, das habe ich übernommen. Mhm. Und da habe ich immer gute Beziehungen zu ihnen gehabt. Also es war nicht so, dass da irgendwie eine grosse Frauenrivalität war oder dass man jetzt so durchboxen oder so, sondern wir hatten eigentlich gute Kameradschaften gehabt. Im Übrigen auch, natürlich als kleines Beispiel, wo ich mich beworben habe um die Kandidatur für den Ständerat, hat sich auch eine andere Kollegin von mir im Grossrat beworben, Doris Binz, die noch jetzt eine Freundin von mir ist. Und wir waren die Ersten, die nicht gegeneinander antreten sind vor der Delegiertenversammlung, sondern die an alle Versammlungen miteinander gegangen sind und uns einfach vorgestellt haben, ohne einander zu bekämpfen.
Und das hat keine Animositäten gegeben?
Hinterlohn, nein.
Mhm. Jetzt ist es so, wenn man so einen Weg geht und auch viel Verantwortung bekommt, Macht, Verantwortung, alles, was das mit sich bringt, dann tut man ja vielleicht auch die nachziehen, die nach ihm kommen. Seid ihr zum Beispiel, habt ihr junge Politikerinnen gefördert?
Zuerst möchte ich vielleicht sagen, von der Macht könnte man abgesehen. Also ich habe nie eine Machtposition gehabt, als Parlamentarier hätte eigentlich nie eine Machtposition. Also ich habe, wenn es immer geht, junge Frauen wirklich versucht zu fördern, vielleicht fast mehr im Beruf als in der Politik.
Also in der Jurisprudenz.
Ja, also vor allem dann nachher beim IKRK, wo wir sehr viele junge, blendend gut ausgebildete und gescheite Frauen hatten, wo ich wirklich versucht habe, sie zu fördern, soweit sie es überhaupt noch nötig hatten, aber wo ich ganz gute Beziehungen zu ihnen hatte.
Ich will noch schnell auf die Machtfrage zurückkommen. Die allererste Frau, die bei mir im Klartext in der allerersten Folge war, war Anna Tanner, die neue Gemeinderätin. Und sie hat mir auch erzählt, sie hat ein ambivalentes Gefühl, wenn man irgendwie, wenn man von Macht redet oder von Ehrgeiz. Warum ist das immer noch so? Warum ist Macht etwas, das irgendwie so, ja, so ein bisschen komische Gefühle auslöst? Man kann ja sagen, doch, als Politiker habt ihr doch schon Macht, ihr könnt mitgestalten, oder?
Ihr habt schon recht, Macht hat irgendwie einen negativen Beigeschmack. Dabei kommt es ja eigentlich vom Machen.
Ja, genau.
Und wir sind ja eigentlich alle froh, wenn wir etwas machen können, was wir als gut erachten. Und das stimmt völlig. Aber vielleicht hat er in einer Exekutivfunktion noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das einzusetzen, während dem als Parlamentarier seid ihr ja eigentlich immer dran, Mehrheiten zu finden. Und das ist auch eine gute Sache, aber hat nicht sehr viel mit Macht zu tun. Aber Mehrheiten suchen ist etwas von dem gewesen, was ich ganz stark gemacht habe, vor allem auch als Fraktionspräsident, die beiden, also im Grossrat und im Ständerat, einfach die Leute zusammennehmen und versuchen, dass man miteinander etwas erreichen kann.
Wir kommen schon zum ersten Lied, das ihr habt mitgebracht habt, Frau Berli. Das ist von der französischen Chansonnière Barbara Berlin-Pimpin. Warum das Lied?
Weil es nicht dünkt, sie tut eigentlich das Wichtige vom Leben erwähnen. Einfach, dass man wirklich das Leben an sich genießt, dass man die Natur respektiert, dass man nicht schön redet und gleichzeitig Schlechtes tut, sondern dass man das, was man sagt, auch eigentlich lebt.
Pour qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. Venez-vous, où allez-vous, qui êtes-vous, qui priez-vous, je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes, je suis pour des forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Qui, comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlin pimpin, dans le square des Bastilles. Et pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous et c'est bien, et pour une rose entr'ouverte. Et pour une respiration, mais pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Rien avoir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, ne rien savoir avec ivresse. Riche de la dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie, en écrasant les fleurs sauvages. Voir jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube n'a jamais sa chance. Contre qui ou bien contre quoi, pour qui, comment, quand et pourquoi, pour retrouver le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain, celui du perlin pimpin dans le square des Bastilles. Et contre rien, contre personne et contre rien, et pour une rose entr'ouverte. Pour l'accordéon qui soupire, et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Et vivre, vivre passionnément, et ne combattre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour, au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance.
Das ist der Klartext auf Kanal 3 und Aschur.ch heute mit der Christine Bärli, der ehemaligen freisinnigen Stände, Gross- und Bieler Stadträtin. Christine Bärli, wir haben es vor der Bachbacha schon von der Politik gehabt. Ihr habt wichtige Jobs übernommen in eurer politischen Karriere, eben Fraktionschefin im bernischen Grossen Rat, Fraktionschefin im Bundeshaus. Das stelle ich mir relativ anstrengend vor, mit all diesen grossen Egos von der Partei. Wie war das gewesen, also als Fraktionschefin vom Freisinn im Bundeshaus?
Also das ist ungefähr so wie ein Sack Flöhhüten, oder? Das ist schon klar. Also das ist die Fraktion, nehme ich auch noch heute, wo natürlich am meisten sehr individualistisch ausgestaltete Persönlichkeiten hat und wo effektiv wo jeder sich selber als starr ein bisschen sieht, oder? Und die zusammenzubringen ist nicht ganz einfach. Es braucht Diplomatie, es braucht selber nicht ein allzu grosses Ego. Und dann kann man dann gleich noch scheitern. Also ich glaube, es ist nicht nur eine Schwäche, sondern eigentlich auch eine Stärke vom Freisinn, dass sie so viel sehr selbstständig denkende Leute hat. Also man kann die nicht alle auf eine Linie bringen und das muss man so akzeptieren. Ich habe es eigentlich gern gemacht. Ich bin natürlich auch häufig angegriffen worden. Also man hat mir manchmal gesagt, ich sei Linksabweichler und ja, relativ früh im Freisinn noch ziemlich umweltfreundliche Ideen vertreten. Auch das ist nicht ganz gut angekommen.
Also grüne Ideen
fast. Ja, wir sind einmal im Ständerat, aber dann wirklich, dann ist der Ständerat fortschrittlicher gewesen als der Nationalrat. Also, wir haben in unserer Fraktionsgruppe eigentlich eine ökologische Steuerreform pfannenfertig gehabt, die nachher aber vom Nationalrat wiedergekehrt worden ist. Also, es ist dann schon immer auch um politische Meinungen gegangen, wo ich nicht immer auf der Mehrheitsmeinung war, aber das macht auch nichts.
Wer ist eigentlich der Schwierigste oder die Schwierigste in eurer Fraktion? Jetzt dürft ihr sagen, jetzt ist es vorbei.
Das ist aber noch schwierig zu sagen, wirklich, weil das war sehr themenspezifisch gewesen. Also, was mir öppen ist, gesagt worden ist, dass ich zu wenig auf der Wirtschaftsseite sei. Wobei ich gern gefunden habe, dass ich einen falschen Vorwurf, weil ich nämlich eigentlich aus einem KMU-Elternhaus gekommen bin und sehr viel mitbekommen habe dort, auch von der Wirtschaftskrise etc. Und an sich wirklich genau weiss, wie schwierig das ist, ein KMU zu führen, wie die Verantwortung einem drücken kann, wie die finanziellen Probleme schwierig sind. Also von dem her gesehen, habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, ich habe das total auch mitbekommen und bin sein.
2003 hättet ihr gerne einen der wichtigsten Jobs übernommen, was in diesem Land gibt, nämlich den Bundesrat. Also ihr wäret gerne Bundesrat, ihr habt kandidiert. Wie schlaft man in der Nacht vor einer Bundesratswahl?
Ich habe das Glück, dass ich eigentlich auch in den schwierigen Situationen gut schlafe. Also ich habe dann gut geschlafen, ausser dass ich sehr, sehr früh aufhören musste, weil ich nämlich vorher noch zum Coiffeur wollte. Und meine Coiffeuse sich wirklich bereit erklärt hat, mir die Haare noch zu machen, bevor ich ins Bundeshaus gehe. Also das war eigentlich der Grund, warum ich vielleicht ein bisschen unruhig war. Aber sonst, die wichtigen Sachen sind ja vorher gelaufen. Also was wirklich relativ starke Nerven braucht, sind Hearings.
Ja.
Und da ist man ja in jeder Partei und wird von denen dann wirklich brötelt. Und was ich mir einfach dann vorgenommen habe, bevor ich auch die Hearing bin, ist, dass ich niemandem nach dem Mauer rede. Dass ich einfach, ob ich jetzt bei der SP bin, bei den Grünen oder bei der SVP, zu jedem Thema, das sie mir die Frage stellen, meine Meinung sagen und nicht irgendwie ein bisschen hin und her gackeln. Und dann machen sie natürlich Freunde oder weniger Freunde, das ist klar. Aber was sie dann... Ich glaube wirklich, ich war eine Generalistin, ja etliche Kommissionen präsidiert und habe das Dossier recht gut kennt. Und da bin ich auch sicherer, wenn ich weiss, dass ich das Dossier kenne.
Ja. Habt ihr noch viele Erinnerungen an diesen Tag?
Den von der Wahl?
10. Dezember 2003.
Ich habe vor allem Erinnerungen an ein grosses Chaos, weil es natürlich die wichtigen Ereignisse, dann war nicht meine Nichtwahl, das ist unter ferner Liefen gelaufen, sondern die Abwahl von der Frau Metzler und die Wahl von Herrn Blocher, das war der Reisser gewesen, oder? Das war das, gewesen, wo die ganzen Medien draufgefallen sind und wo wirklich das Ereignis war.
Ist das so ein bisschen unfair, wenn man quasi einmal im Leben hat man sehr wahrscheinlich so eine Chance und dann kommt so etwas Grosses und alle reden nur noch über das und die eigene Abwahl geht fast ein bisschen, oder nein, die eigene Nichtwahl geht fast ein bisschen unter.
Das war mir eigentlich gleich gewesen, weil ich bin nie darauf aus gewesen, möglichst in den Medien zu kommen. Was mich wenn schon ändert, ein bisschen mögen hat an dieser Nichtwahl, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich würde jetzt die Dossier kennen.
Ja.
Ich könnte jetzt eigentlich etwas machen, ob es jetzt Gesundheit ist oder Russenpolitik oder was auch immer. Und von jetzt an geht mein Wissen nur noch bergab, weil ich kann mich nicht auf diesem Wissensstand behalten.
Ja.
Das war eigentlich das, was mich fast am meisten betrübt hat.
Und auch ein bisschen, vielleicht, dass man von den eigenen Leuten ein bisschen im Stich gelassen wird, weil vielleicht auch in der eigenen Fraktion nicht alle, ja, man hat sich ja auch entscheiden zwischen euch und Hans-Rudolf Merz und er hat mehr Stimmen gemacht.
Sicher, aber ich denke, was Das ist übrigens auch von einem von euren journalistischen Kollegen sehr gut aufgearbeitet worden. Was eigentlich das Ausschlaggebende war, denke ich, war nicht unbedingt meine Fraktion, sondern durch die Abwahl von der Frau Metzler und die Wahl von Herrn Blocher.
Mhm. Und hat, die Wiederwahl von Herrn Theiss.
Hat die CVP gewechselt. Die CVP hat eigentlich mich unterstützt. Und die haben nachher zu Recht, denke ich, aus ihrer taktischen Überlegung heraus, haben sie gedacht, wir wählen jetzt dem Freisinn nicht eine brückenbauende Frau, sondern eher einen Mann aus der Wirtschaftsseite. Und wir wollen dann nachher die Mitte besetzen, was sie auch gemacht haben. Also für parteipolitisch war das geschickt gewesen.
Ja, ist übrigens lustig. Ich habe dann zumal bei SRF gearbeitet, im Bundeshaushalt. Und das ist eine von diesen Bundesratswahlen, wo ich tatsächlich im Bundeshaus war. Und ich kann mich noch erinnern, auch wie die Stimmung dort war, das grosse Chaos nach der Wahl eben von Christoph Blocher und der Abwahl von der Ruth Metzler. Und dann ist der Tag vorbei und dann geht ihr heim und dann...
Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie eine Hütehung, die die Herde verliert. Ja. Also, oder? Es ist einfach, man schafft darauf zu und wie ich vorhin gesagt habe, man baut sich ein Wissen auf und plötzlich ist die Aufgabe weg. Weil ich habe gewusst, ich bin ja vorher nicht mehr antreten zur Ständeratswahl, ich hatte den Ständerat nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich mir einfach neue Sachen aufgebaut. Es war nicht so, dass sie nachher in ein Loch gefallen wäre und irgendwie depressiv wurde, überhaupt nicht. Und im Nachhinein glaube ich sogar, dass es auch für mich persönlich gut war, dass ich nicht gewählt worden bin. Aber dann ist eine Aufgabe weggefallen, wo ich darauf hingeschafft habe. Das gibt schon eine gewisse Lehre.
Aber eben les regrets, also irgendwie, dass ihr das jetzt bedauert, nein, immer noch, das ist nicht...
Nein, ich habe ja nicht das Glück gehabt, zum IKRK zu gehen. Und das war so spannend gewesen. Und ich bin auch weniger in der Medienöffentlichkeit gestanden und das hat mir eigentlich gefallen.
Der hat es jetzt gerade angesprochen, der ist zum IKRK, der war 10 Jahre lang Vizepräsidentin vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Wie fest verfolgt ihr noch, was das IKRK heute macht?
Einfach von aussen. Wenn man nicht mehr dabei ist, ist es schwierig, genau zu wissen, was läuft. Weil das IKRK ja eine sehr diskrete Organisation ist, die auch durch seine Aufgabe nicht kann Medien öffentlich informieren. Darum sehe ich nur noch das, was eigentlich alle sehen, was alle in den Medien sehen. Ich denke, jetzt hat man ja wieder gehört, dass in Gaza die Übergabe von den Geiseln oder auch von den palästinensischen Gefangenen durch die IKRK läuft. Das sind klassische IKRK-Aufgaben.
Und dort werden sie aber kritisiert, oder?
Sie werden immer kritisiert.
Findet ihr das nicht gerechtfertigt?
Es ist,
in dem Fall jetzt.
Ich finde es nicht gerechtfertigt, weil sie sicher ihr Bestes geben. Ich begreife, dass gerade Israel findet, die Shows, die hier abgezogen werden, sind unter jeder Kritik. Das Problem ist nur, sie hat keinen Einfluss auf das. Sie versuchen, so gut es geht, die Geiseln können von einem Ort zum anderen zu bringen, aber sie können die Show nicht verhindern. Jetzt hätten sie höchstens können sagen, sie machen es nicht.
Ja.
Aber das wäre ja noch schlimmer gewesen. Dann wären die Geiseln gar nicht zurückgekommen. Also von dem her, die Kritik kann ich verstehen, aber sie trifft sie eigentlich ungerechtfertigterweise.
Was habt ihr eigentlich am liebsten gemacht bei IKRK?
Ich bin sehr gerne auf das Feld gegangen, Besuche machen von unseren Delegierten, von diesen jungen Leuten, die wirklich in den Gefängnissen arbeiten, die wirklich ganz schwierige Jobs haben. Ich habe auch gerne Verhandlungen geführt mit Regierungsvertretern, wo wir versucht haben, unseren Standpunkt durchzubringen. Und vielleicht kann ich hier noch etwas zum Klartext sagen, weil das ist jetzt eindeutig ein Ort bei der Arbeit im IKRK, wo der manchmal eure Meinung müsst hintanstellen. Wo ihr eben gerade nicht könnt in dem Sinn Klartext reden, weil ihr ein Ziel verfolgt, das zugunsten von jemand anderem ist. Also, wenn unsere Delegierten Gefängnisbesuche machen und mit Gefängnisdirektoren nachher reden, für dass sich die Haftbedingungen von den Gefangenen verbessern, dann können sie nicht gleichzeitig sagen, das ist aber ein schreckliches Regime, das ihr hier habt, und zudem sind die alle ungerechtfertigterweise eingesperrt und lassen die frei. Sonst passiert gar nichts. Also dann muss man sich wirklich fokussieren und nur von den Haftbedingungen reden und von nichts anderem. Also da kann man nicht Klartext reden.
Also eigentlich auch ein bisschen eine diplomatische, also nein, nicht ein bisschen, sondern wirklich eine diplomatische Arbeit.
Das ist schon so, ja. Das ist schon so. Oder auch, wenn man mit einem Minister redet über die Art der Kriegsführung und sagt, ihr bombardiert jetzt hier zum Beispiel Zivilpersonen. Das dürft ihr nicht, das ist gegen das humanitäre Völkerrecht. Da kann man nicht sagen, und übrigens ist der Krieg völlig ungerechtfertigt und ihr seid der Aggressor, weil sonst passiert gerade auch nichts. Mhm. Und zudem, und da komme ich wieder ein bisschen auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, ist das humanitäre Völkerrecht natürlich auch enorm unter Druck. Also da, auch das Rechtsgebiet wird leider nicht mehr so respektiert, wie es sollte.
Jetzt, ihr verkörpert ja etwas, eben der Freisinn und jetzt auch eure Einstellung, die ihr habt zum humanitären Völkerrecht. Ihr habt auch ganz am Anfang von diesem Podcast gesagt, hey, es braucht Regeln, es braucht Gesetze und es ist nicht unbedingt das Gesetz vom Stärkeren. Mhm. Gleichzeitig hat man das Gefühl, da ist jetzt gerade eine Zeitenwende in Gang, also es werden andere Werte eigentlich vorgeholt. Ob das gut ist oder schlecht, das ist vielleicht in jedem Fall ein bisschen anders, aber es findet wie eine Verschiebung statt. Ich habe auch das Gefühl, man merkt schon länger eine Abwendung auch von der Schweiz oder von der Schweizer Bevölkerung, ein Abwenden gegenüber der EU. Also da findet etwas statt. Fühlen die sich überhaupt noch irgendwie zugehörig zu dem, was hier passiert?
Also meine grosse Hoffnung ist eigentlich die, dass durch das, was jetzt alles passiert, geopolitisch und zum Teil auch in Europa, mit den Hinwendungen zu sehr populistisch rechtsgerichteten Parteien, dass jetzt eigentlich die Leute, die demokratisch gesinnt sind und eine freiheitliche Ordnung wollen, dass sie aufwachen und sehen, dass sie jetzt müssen zusammenrücken müssen. Mhm. Also Europa muss sowieso schon zusammenrücken, weil es jetzt auf der einen Seite von den USA unter Druck ist und auf der anderen Seite von Putin. Und sich die beiden Arten Druck auszuüben annähern, was ja sehr bedenklich ist. Und darum glaube ich, dass Europa wirklich muss aufwachen und hinstehen. Und man sieht das ja zum Teil auch schon. Also persönlich finde ich, dass der Herr Macron da eigentlich in der Europapolitik eine gute Position hat. Er hat innenpolitische Probleme.
Ich finde ihn eher eine schwache Figur.
Ja, er hat, also zu Europa sagt er viel Gutes, aber innerhalb von seinem Staat hat er nicht, also von seinem Land ist es schwierig. Und ich glaube auch, dass die Schweiz sollte sich im Klaren sein, dass es mit Europa eine Wertegemeinschaft bildet und dass es das auch muss anerkennen muss. Natürlich kann man, wenn man zum Beispiel über Bilaterale verhandelt, wirklich hart verhandeln und schauen, dass man seine Interessen wahrnimmt und einzelne Punkte wirklich ausdiskutieren und schauen. Aber man sollte nicht Europa als den Gegner anschauen, wo einem wirklich über den Tisch ziehen und einem einen Souveränitätsverlust zufügen, sondern man sollte sehen, und da bin ich überzeugt davon, dass das Partner sind, wo man zwar eben mit einem Herd verhandelt, aber wo wirklich mit uns gleiche Interessen haben.
Findet ihr denn nicht, dass Europa so ein bisschen vom absteigenden Ast ist? Auch an Bedeutung verliert?
Natürlich ist gegenüber, also es kommt darauf an, gegenüber wenn man schaut. Also da kann man eigentlich fast bei jedem Land sagen, die USA auf einen gewissen Sinn auch, oder? Alle Länder sind im Moment in einer anderen Krisensituation. Aber ich finde doch, dass es in Europa absolut gute Sachen gibt und das sage ich noch einmal, vielleicht ist das mein Zweckoptimismus, aber dass man sich jetzt wirklich muss zusammentun und miteinander Demokratie, Rechtsstaat und Minderheitenschutz verteidigen, weil sonst kommen wir alle unter die Räder, oder? Das denke ich mir jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir diese Werte miteinander hochhalten.
Wir sind schon bei unserem zweiten Lied angekommen, Leonard Cohen, Bird on a Wire. Warum?
Es ist für mich ein Lied von Freiheit, aber auch von der Fragilität der Freiheit. Also, man versucht, frei zu sein, aber man ist auch sehr ausgesetzt, wenn man eben auf dem Draht sitzt.
Mhm. Hören wir rein.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. A beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I beg her.
Das ist der Klartext heute mit Christine Bärli, der langjährigen FDP-Politiker, der Ständerätin, Fraktionschefin im Ständerat, im Grossenrat, Stadträtin. Frau Bärli, ihr habt sehr ein aktives Leben gehabt. Ihr habt eine Anwaltskanzlei gehabt, ihr habt sehr viel Mandat gehabt, eure politische Karriere. Ist es eigentlich schwierig, nach so einem vollen Leben dann plötzlich ruhiger zu werden?
Nein, ich glaube, jemand, der sich recht gut anpassen. Also ich mache etwas voll, wenn ich drin bin, und dann hört es auf und dann mache ich etwas anderes. Also ich bin auch nie zum Beispiel an ehemaligen Treffen von früher oder so.
Geht
Sachen.
Geht nicht?
Kann ich nicht, nein. Weil ich einfach wieder einen anderen Horizont sehe. Und als ich aufgehört habe, bei MyCare, als ich pensioniert worden bin, habe ich gewusst, dass ich mir einen Hund suchen tue. Da wollte ich sofort. Und der ist ein sehr lebiger, wilder, grosser Hund. Das ist ein Pastor, der erste von seiner Rasse, Prototyp. Eine Mischung. Er sieht eigentlich aus wie ein dunkelbrauner Irish Setter, ungefähr. Ist sehr lebig, mit dem gehe ich viel laufen. Und zudem kann ich endlich Bücher lesen. Ich habe lange einfach nur Akten gelesen und jetzt kann ich Bücher lesen. Und bin auch so in einem kleinen Literaturklüppli, habe gute Freunde, habe noch eins oder zwei mehr so Benevol-Mandat. Also eigentlich finde ich mich sehr privilegiert. Ich finde das eigentlich ein schöner Teil vom Leben. Übrigens bin ich, glaube ich, fast so fit wie noch nie, weil ich jeden Tag etwa 10 Kilometer laufe, was ich früher nie gemacht habe. Also von dem her ist es eine gute Zeit.
Ihr seid in Biel geboren und aufgewachsen. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Ich hatte eine sehr behütete Kindheit mit zwei Schwestern zusammen. Und was ja auch wieder zu dieser Privilegiertheit gehört, ist, wir sind alle drei ausgeflogen. Eine Schwester war in Kanada eine Zeit und die andere in Amerika über längere Zeit. Und schlussendlich sind wir alle wieder in Biel gelandet und auch noch alle im Elternhaus, wo wir, also jedes eine unabhängige Wohnung haben, völlig, aber wir sind alle wieder in diesem Haus zurück und das finde ich eigentlich ganz eine schöne Sache.
Also so eine Art eine kleine WG, einfach, dass jede ihre eigene Wohnung hat?
Ja, es ist nicht eine WG, weil jede hat seine Wohnung und ist so unabhängig Leben und so und sogar jeder einen eigenen Eingang, also man muss sich nicht sehen, wenn man sich nicht will sehen.
Das ist aber bei Schwestern aber nicht schlecht.
Ja, genau. Aber es gibt gleich ziemlich häufig ein Apéro oder so irgendwie, oder man sitzt zusammen im Garten und brötelt oder so.
Das ist so ein bisschen die Wohnform von der Zukunft, oder? Für in einer gewissen Generation, in einem gewissen Alter, dass man sich eben wieder so zusammentut und schaut, dass man nicht allein ist schlussendlich.
Ich finde es spitze, ja. Ich finde es eine gute Sache. Ja. Und auch, eben, ja, ich denke schon im Alter, also ja, es ist ein bisschen komisch, wenn ich von mir muss reden im Alter, aber es ist jetzt, ich bin jetzt im Alter.
Im Kopf ist man ja immer jung, ja, oder? Ja. Irgendwie, genau.
Ist es schon schön, wenn man eben gute Freunde hat und auch eine Familie, das ist klar.
Ihr habt das Wirtschaftsgymnasium gemacht und dann habt ihr Jus studiert. Warum habt ihr Jus studiert?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also ich habe sehr gerne Geschichte gehabt. Eigentlich hätte ich gerne Geschichte studiert. Aber ich wusste, dass ich nicht geeignet bin, dazu eine Lehrperson zu werden. Und darum habe ich gedacht, ja, okay, dem Jus ist ein bisschen etwas, also vielleicht ein bisschen Vergleichbares. Und dort hat man nachher einen richtigen Beruf als Fürsprecher, kann man etwas so tun. Und dann habe ich Jus studiert, was ich heute, also ich finde Jus nach wie vor gut, es gibt noch ein bisschen viele Juristen.
Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute zu viel. Ja,
heute würde ich mich glauben, ich habe gerade kürzlich einen Artikel gelesen, an der BFHTI, also auf dort in Biel, gibt es einen Master in Kreislaufwirtschaft.
Ja.
Das wäre jetzt das, was ich mich, wenn ich könnte.
Das könnt ihr ja immer noch machen.
Ja, nein, jetzt bin ich zu alt, aber ich finde, das ist ein ganz spannendes Studium, Kreislaufwirtschaft.
Ja, Kreislaufwirtschaft. Ja. Ihr habt mal gesagt, oder vielleicht ein paar Mal sogar, ihr habt eine Feldwald-Wiesen-Anwaltspraxis gehabt, natürlich. Ihr habt sehr viel gemacht, Familienrecht, Scheidungen und so weiter. Ich glaube, da sieht man recht fest hinter die Fassade von so glückliche Anführungs- und Schlusszeichen Familien, oder?
Absolut. Also ich habe sehr viele Schädigungen gemacht, aber ich habe ziemlich viel Strafrecht gemacht. Vor allem, wenn ihr anfängt als junge Anwältin, bekommt ihr ja die Pflichtmandate.
Ja.
Und das war auch interessant. Ich habe viel verschiedene Leute gesehen. Ich habe auch gesehen, wie man eben in so eine schwierige Situation reinkommen kann. Wie man dann manchmal wieder ganz schwierig wieder rauskommt. Also das ist ja schon eine Lebensschule. Und, ja. Ich habe das so gerne gemacht. Ich habe aber nachher schon gewusst, dass ich das nicht machen bis zur Pensionierung. Und darum, wo ich nachher angefragt wurde, ob es mich interessiert, hier an die Fachhochschule zu wechseln, habe ich das mit grosser Freude gemacht. Und das waren ja 10 ganz gute Jahre gewesen.
Am Technikum?
Am Technikum. Und es war nicht ganz einfach gewesen auch, weil wir haben dann, das war die Zeit gewesen, wo die Berner Fachhochschule ganz neu ist aufgebaut worden. Wo man hat das Technikum Burgdorf und das Technikum Bio fusioniert. Und beide sind natürlich von sich überzeugt gewesen, sie seien die weltbesten Technikum.
Oder? Und wichtiger also, als das andere,
ja,
oder?
Viel wichtiger und viel besser und so. Und ich war die Bio-Direktorin und habe nachher Burgdorf drin fusioniert. Und da bin ich natürlich zu Burgdorf ein zeitlich die Baufrau gewesen. Aber schlussendlich, und da bin ich eigentlich auch stolz drauf, haben wir eine Geschäftsleitung gehabt. Also etwa Parität ist zusammengesetzt zwischen Burgdorfer und Bieler, die miteinander einen Brief geschrieben hat, wo wir haben gesagt, wir wollen einen Campus. Ist uns gleich, ob das Burgdorf oder das Biel, aber es braucht einen Campus. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Jetzt macht es mir noch ein bisschen traurig, dass wir jetzt fast 20 Jahre später immer noch darauf warten.
Mhm, aber das werdet ihr sehr wahrscheinlich noch erleben,
ich hoffe es, ja, dass wir das noch erleben.
Die Stadt Biel, wo ja der Campus eben ankommt, hat immer einen schlechten Ruf. Oder so einen Ruf nach so ein eben hohe Sozialhilfequote, dafür günstige Wohnungen, grossen Ausländeranteil. Ihr seid zwar mal zu Studen gewesen, eine Zeit lang in eurem Leben, aber eigentlich immer im Seeland und jetzt wieder zurück zu Biel. Wie schaut ihr auf die Stadt, vielleicht auch aus der Warte von eurem freisinnigen Herz?
Also für mich hat Biel immer sehr eine gute Lebensqualität gehabt. Natürlich sehe ich die Nachteile auch, aber ich liebe Zweisprachigkeit und es ist eine nicht konfliktuelle Zweisprachigkeit. Ich war auch nur einst Präsidentin vom Forum du Bilinguisme. Aber das finde ich sehr schön. Ich finde Kultur sehr lebendig, weil sie Französisch und Deutsch ist, also beides. Ich finde die Lage ideal, mit dem See und dem Jura und allem. Mit der Politik, ja, also da tue ich manchmal schon ein bisschen hadern.
Nämlich?
Ja, ich finde, es ist schon gerade eine linke Stadt. Ich finde schön, dass die Stadtpräsidentenwahlen die Wahlen knapp ausgegangen sind. Ich glaube, das ist eine Stärkung auch für die freisinnige Kandidatin, die durchaus jetzt ein bisschen auftreten darf in diesem Gemeinderat. Mir dünkt, man müsste schon schauen, dass so Gegengewichte ein bisschen gegeben sind und dass das Ganze nicht völlig links abdriftet.
Also es ist ja schon sehr lang, wird es rot oder eben rot-grün regiert. Hättet ihr euch in dem Fall mal einen Wechsel gewünscht jetzt bei der letzten
Wahl? Ich hätte einen Wechsel gut gefunden, weil ich generell Wechseln gut finde. Aber ich meine, ich denke, Frau González wird das auch gut machen. Und ich glaube, eben, ich hoffe, es gibt ein bisschen Gegengewicht im Gemeinderat jetzt. Weil, ich meine, die Stimmenzahl, die gemacht worden ist, von der freisinnigen Kandidatin, berechtigt sie durchaus, ein bisschen aufzutreten.
Was würdet ihr ändern, das Bio, wenn ihr könntet?
Also, ich würde sicher schauen, dass ich die Finanzen jetzt losgekommen bringe. Das ist schwierig für fast einzig bürgerlich Finanzdirektor. Und man sollte schon versuchen, also weniger über das Verhältnis zu leben, als man das tut.
Würdet ihr auch die Steuern senken?
Ich würde sie nicht senken, aber nicht erhöhen. Also ich glaube, die wirklich, man darf nicht mehr rauf. Und man muss wirklich schauen mit dem Geld, das man hat, dass man auskommt. Und sonst die Lebensqualität noch ein bisschen erhöhen. Ich bin unglücklich darüber, dass wir keine richtige Umfahrung haben. Also ich glaube, wir sind jetzt bald die letzte grössere Schweizer Stadt, die keine richtige Umfahrung hat. Und das ist eindeutig zum Nachteil von der Stadt. Ich bin übrigens auch der Meinung, das sage ich jetzt auch offen und klar, dass das Killen von der Westast, das ist nicht demokratisch gewesen. Oder, also das hat man auf eine Art und Weise gemacht, wo man nicht das Stimmvolk gefragt hat. Und das habe ich gefunden, ist nicht in Ordnung.
Aglolac, wäre der da dafür gewesen?
Ja, klar. Mhm. Ich finde es auch schade, die Brachen, die wir da vorne haben jetzt. Oder? Also das denke ich, das wäre wirklich etwas, was man jetzt muss verbessern muss.
Und also, das ist jetzt nicht Aglolac, aber am Strandboden, wo jetzt noch die letzte Beiz zu ist und irgendwie in der Nacht gar keine Beleuchtung, ist auch nicht so gemütlich.
Das habe ich auch nicht begriffen. Übrigens habe ich in eurer Zeitung gelesen, wie kann man das verschlafen, dass man dort nicht einen Pächter drauf tun kann, dass wirklich der Sommer jetzt dort helfen sein? Das wäre ja das Allerletzte, wenn das nicht aufgeht.
Apropos Sommer, das ist in Zukunft. Christine Berli, was macht ihr die nächsten Jahre? Was habt ihr vor?
Also ich versuche, interessiert zu bleiben, offen, mit mir auszutauschen, mit vielen Leuten. Ich kann natürlich nicht mehr so viel bewegen in meinem Alter, das ist klar. Aber dort, wo ich kann, versuche ich es zu machen. Ich versuche auch, wo ich kann, jemandem noch etwas zu helfen, Kinder hüten oder jemandem Eltern ein zu kochen oder so. Also ich kann nicht ganz nur auf mich konzentriert leben. Ich muss auch gerne noch etwas machen, wo ich das Gefühl habe, ich sei nützlich dabei. Und dann laufe ich natürlich mit meinem Hund.
Wir kommen schon zum allerletzten Lied. Das ist von der Mavis Staples, «No Time for Crying». Oder sie sagt noch, no time for crying, we've got work to do.
Ja, we got a lot of work to do. Mhm. Und da komme ich eigentlich wieder auf das zurück, was ich ganz eingangs gesagt habe. Wir müssen uns einsetzen für die drei Sachen, die zusammengehören, Demokratie, Rechtsstaat und Minderheitenschutz. Und da können wir jetzt nicht nur lamentieren und traurig sein, sondern wir müssen dafür kämpfen. Und darum habe ich das Lied ausgesucht.
Merci für das Gespräch, Christine Berli.
Merci euch auch ganz herzlich.
We got a word to do. We got a word. got work to do. Uh-huh. We've got no time for tears. We've got work to do. People are dying. Bullets are flying. We've got work to do. So much work to do. We've got work to do. We've got work to do.
Text, der Aschur Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärchergeräte. Mehr unter dlc-lies.ch oder demnächst an der Liesbo.